Wir haben ein neues Thema aufgestartet, eine neue Serie. Ein Werkzeug für Gott sein, deine Liebe zu Jesus. Ich stelle mir folgende Szene vor, nachdem Jesus Christus seine Mission beendet hat. Ihr wisst, von was ich rede. Gott ist Mensch geworden. Er hat sich in die Hand der Menschen gegeben. Und was haben die Menschen mit dem Gott gemacht, der voller Liebe war und wirklich nie gesündigt hat, nie einen Fehler gemacht hat? Die Menschen haben ihn getötet. Und die Todesursache von ihm war, der Grund war nicht, weil er irgendetwas falsch gemacht hätte. Sie konnten nichts ihm anweisen, sogar seine ärgsten Feinde haben übereingestimmt, dass es zum Verzweifeln ist, dass der Mann voller Gnade und Liebe ist. Dass der Mann voller Barmherzigkeit ist und Menschen heilt. Sogar seine Feinde haben nichts gegen ihn aufbauen. Darum haben sie ein Gremium aufgerufen und zahlt, wo ihn verleugnet haben, wo gesagt haben, er hat das und das gemacht, aber das ist alles in sich zusammengefallen. Sie haben ihm nichts vorwerfen, außer etwas. Nämlich, dass er selber Gott sei. Das war sein Todesurteil. Jesus ist am Kreuz gestorben, in einer qualvollen Art und Weise. Er ist dann ins Grab gelegt worden und am dritten Tag ist er auferstanden und hat seine Mission erfüllt. Mission accomplished. Er ist zurückgegangen zur Rechten vom Vater im Himmel und ich stelle mir folgende Szene vor. Ihr findet das nicht in der Bibel, ihr müsst nicht suchen gehen. Jesus Christus kommt zurück, alle sind begeistert, der ganze Himmel jubelt. Und jubelt Jesus Christus zu, weil er hat soeben gerade die Schöpfung erlöst. Er hat Satan besiegt. Er hat Kranken besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat einen Weg gefunden, um den Menschen aus seiner immer wiederkehrenden Schuld zu entlassen. Jesus hat nochmal die Highlights erzählt, wie er mit den Jüngern zusammen war, wie er auf dem See gegangen ist, wie der Petrus verschrocken ist. Er hat nochmal erzählt, wie er den Goldstück aus dem Fisch rausgeholt hat und alle komisch geschaut haben. Er hat nochmal erklärt, wie er im Tempel gehockt ist und die Beine geknüpft hat, um die Händler rauszujagen. Und alle sind ihm gespannt an den Lippen gehangen und es war ein Riesenfest gewesen. Er hat aber auch von den schwierigen Momenten erzählt im Garten. Er hat aber auch erzählt, dass es manchmal extrem schwierig war, dass die Jünger verstanden haben, was er ihnen eigentlich hat wollen sagen. In all dem Minen fragt ein Engel Jesus, du, und wie geht es jetzt weiter, wo du da bist? Was ist jetzt der Plan? Und Jesus hat gesagt, schau, ich habe eine Handvoll Männer und Frauen hinterlassen. Und ich ihnen alles erklärt habe. Und ich nenne sie meine Kirche. Und ich habe das Schicksal von meiner Mission in ihre Hand gelegt. Und am Engel geht der Laden runter und seine Augen, was? Diesen Leuten, die du jetzt gerade eben erzählt hast, hast du den Erfolg und die Frucht von deiner Mission, die dich so viel gekostet hat, in die Hand gelegt. Und Jesus hat gesagt, es sind eine Handvoll Männer und Frauen und ich nenne sie meine Kirche. Und sie werden erfolgreich sein. Und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwinden können. Und die Engel haben gestaunet am Glauben, den Jesus Christus hat. Aber er hat gewusst, warum er das gesagt hat. Und wieder haben die Engel gefragt, aber Jesus, gibt es dann keinen Plan B? Wenn die Affen sagen? Und Jesus hat gesagt, liebe Freunde, es gibt keinen Plan B. Meine Kirche wird erfolgreich sein, bis ans Ende der Zeit. Und schau dich heute an. Du bist der Beweis. Was vor 2000 Jahren passiert ist, bist du eine Frucht davon. Weil Jesus Christus das Geschick von seiner, den Erfolg von seiner Mission an einer Handvoll Frauen und Männern anvertraut. Kein Wunder will Gott durch dich wirken. Kein Wunder möchte er, dass du sein Werkzeug bist. Jesus hat dann den Engel weiter erklärt und hat ihnen gesagt, weißt du, darum sage ich meiner Kirche, der Leib, oder anders gesagt, der Körper. Sie sind mein Körper hier auf dieser Welt. Sie sind meine Füße, sie sind meine Hände, sie sind mein Maul, sie sind mein Herz. Und ich bin ihr Haupt. Ich bin das Zentrum, wo alles hinläuft. Aber sie sind mein Leib, sie sind mein Körper. Und du, lieber Nachfolger von Jesus, oder wo du noch werden willst, du bist ein Teil vom Körper von Jesus Christus. In dem Moment, wo du ihn als dein Herr akzeptierst. Das ist die Lösung für alle Probleme auf dieser Welt. Dass wir uns am Schöpfer dieser Welt orientieren und unser Leben zurück in die Hand geben von dem, was er uns gegeben hat. Das ist die Kraft der Kirche. Eins, zwei Fragen an dich. Nein, drei, genau genommen. Drei Fragen an dich. Klassiker, Klassikerfrage. Wenn du auf eine einsame Insel würdest gehen und du könntest nur einen Gegenstand mitnehmen, was würdest du mitnehmen? Sicher schon tausendmal überlegt. Weil du hast gewusst, eines Tages kommt die Frage. Ich würde logischerweise, wie du wahrscheinlich auch, mein ultimatives Überlebensköfferli mitnehmen. Mit meiner aufblasbaren Villa und mit meinem Pocketbeamer, wo ich alle meine Freunde auf die Insel runterziehen kann. Ich wäre relaxed und ihr wäret alle bei mir und wir hätten ein Riesenfest. Ein Gegenstand, mein ultimatives Überlebensköfferli. Wenn du nur einen einzigen Wunsch zur Verfügung hast, ein einziger. Aber es wäre dir alles möglich zum Wünschen. Was würdest du dir wünschen? Da bewundere ich den Salomo. Ich hätte etwas anderes gewünscht. Was würdest du wünschen? Wahrscheinlich würdest du das Gleiche wie ich wünschen. Ich würde mir 10'000 weitere Wünsche wünschen. Bis an mein Lebensende. Letzte Frage. Wenn du Gott wärst und du würdest einem Menschen genau ein einziges Gebot geben können. Ein einziges. Welches würdest du geben? Die Antwort steht in Matthäus 22, Vers 37. Jesus ist nämlich gefragt worden, welches das wichtigste Gebot ist. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Ich sehe, ich habe euch drei Fragen gestellt und die Antwort hat immer den ersten Dominostein getüpft. Der Stein, wenn du ihn bewegst, hast du alle. Wenn du das ultimative Überlebensköfferli hast auf der einsamen Insel, dann hast du nicht einen Gegenstand, sondern du hast alles, was du brauchst. Wenn du aus einem möglichen Wunsch 10'000 Wünsche machst, hast du nicht einen Wunsch, sondern du hast das Leben lang alle Wünsche, die du brauchst. Und daher die Frage, welches Gebot ist der ultimative erste Dominostein, ist die einzige Bitte und der einzige Auslöser, wo Gott in dein Leben leitet, dass wenn du das erfüllst, alles andere auch dabei ist. Und das hat mit der Liebe zu tun. Man staune. Das erste Gebot, lieb deinen Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Seel und mit deinem ganzen Verstand. Wir können jetzt über das nachdenken, wir kommen zum Schluss, es ist einfach du mit allem. Mit dem letzten Fingernagel an dir, sogar deine Zahnblomben, soll der Herr deinen Gott lieben. Und dann geht es weiter. Ein weiteres Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen auf diese beiden Gebote. Was immer du im Leben tust, und da spreche ich jetzt alle Menschen an, ob sie Buddhisten sind, ob sie Moslem sind oder ob sie gar nichts glauben. Egal. Wichtig ist, dass du in deinem Leben eins tust. Gott von deinem ganzen Herzen lieben. Dein Schöpfer. Und dass das Wichtigste ist. Ob du im Beruf bist, ob du in der Familie bist, ob du grosse Pläne hast, ob du eher ein gemütlicher Typ bist, ob du gerne Mode hast oder ob du eher ein altertümlicher Mensch bist. Es spielt keinen Ruckel. Es gilt für alle Menschen. Du schiessest dein Goal im Leben, dein Lebensgoal schiessest du dann, wenn du in allem Gott an erster Stelle von ganzem Herzen lieben tust. Das ist die Aufgabe. Das ist das Leben. Gott lieben ist das Leben. So einfach ist es. Es gibt kein anderes Ziel. Weil in dieser Liebe zu Gott ist alles andere enthalten. Ein Beispiel. Die meisten von euch kennen die 10 Gebote. Es fängt genau so an. Lieb Gott, dein Schöpfer von ganzem Herzen, heb keine anderen Götter, keine Konkurrenz neben dir, kein Götze, kein Idol, kein gar nichts. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er wacht über dich, er liebt dich, er will deine ungeteilte Liebe haben. Gott ist sogar eifersüchtig, kannst du dir das vorstellen? Wenn du andere Götter in deinem Leben hast, Sachen, die du anbeten tust, die dir wichtiger sind als dein Schöpfer, dann ist er eifersüchtig auf dich. Ist es ein kleinlicher Gott? Wer hat gerne eine Ehefrau, die eifersüchtig wird, wenn du anfängst rumzuflirten? Ich hoffe nicht, dass du es machst, aber angenommen, du würdest, oder du erzählst mal eine Geschichte, um mal zu testen, ob sie eigentlich eine Geschichte von früher vielleicht, schaust mal, wie sie reagiert. Wer will, dass seine Ehefrau eifersüchtig ist? Gut, danke allen, die ehrlich sind. Danke allen. Wie ist es denn bei den Frauen? Möchtet ihr, dass euer Mann eifersüchtig ist auf euch, wenn ihr plötzlich, euer Wert plötzlich steigt und alle fragen nach euch und Und es wird ein bisschen heiss da in der Gegend. Wer möchte, dass euer Mann eifersüchtig ist auf euch? Wow, ihr seid total geheiligte Leute. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch gerne, wenn meine Frau eifersüchtig ist. Ich meine jetzt nicht gallenspuckend, krallenkratzend, unbequem, asymmetrisch, total daneben. Aber etwas, wo mir sagt, ich bin ihr wertvoll. Versteht ihr, von was ich rede? Also wenn ich jetzt nochmal fragen, würden ihr alle aufstrecken, gell? Weil sonst ist mein Punkt dahin. Weil Gott ist eifersüchtig auf dich, wenn du einen Nebenbuhler hast. Das ist die ganze Geschichte dahinter. Weil er dich wirklich liebt. Ich kann es nur nochmal sagen. Ob wir es fassen oder nicht. Gott ist verliebt in dich. Gott hat sich verliebt in dich. Und zwar stärker, in einem grösseren Mass, als du jemals einen Menschen könntest lieben. Er hat sich verliebt in dich. Es ist die Botschaft, die so wunderbar ist, aber wenn ich sie sage, sehe ich in meinem Geist, wie sie einfach abperlt. An verhärteten, enttäuschten Herzen. Die nicht glauben können, dass Gott wirklich verliebt ist in dich. Aber er ist. Er ist. Ob du ihn liebst oder nicht, Gott ist verliebt in dich. Bedeutet doch auch, dass er Liebeskummer hat. Und eifersüchtig ist. Aber okay, das nur zum ersten Gebot. Lieb Gott von deinem ganzen Herzen und hab kein, nichts Vergleichbares neben ihm. Auf den Punkt komme ich ein bisschen später nochmal zurück. Und dann geht es weiter, die 10 Gebote. Du sollst nicht. Und dann rattert es runter. Nicht lügen, nicht begehren, nicht stehlen, nicht fluchen. Du liest das, du sollst nicht, 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 du sollst nicht. Und dann fängt es an zu flimmern vor den Augen. Und du weißt genau, es geht eh nie. Führende Grammatikexperten aus der hebräischen Sprache haben gesagt, eine so eine Form wie du sollst nicht, gibt es gar nicht im Hebräischen. Gibt es gar nicht. Eigentlich müsstest du das übersetzen mit du wirst. Wenn du das erste Gebot haltest, dann nachher sind alle anderen Gebote, dann wirst du keine Ehe brechen. Du wirst niemanden bestellen. Du wirst die Wahrheit reden. Du wirst automatisch das tun, was Gott gefällt, weil du ihn liebst. Amen. Verstehen Sie, warum das erste Gebot so wichtig ist? Weil alles inklusiv ist. Wenn du das erste Gebot loslässt, dann ist es wie wenn du das Auto fahren willst, ohne den Motor anspringen zu lassen. Ein riesen Stress von Bern nach Basel. Praktisch nicht möglich. Obwohl es immer wieder Leute probieren. Wenn du aber das erste Gebot beherzigen tust und zu den gesegneten Menschen zählst, die die Liebe von Gott erfassen können, die irgendwo in ihrem Herz erkennen können, da ist ein Gott und der liebt mich, ist alles andere inklusiv. Und es ist kein Stress mehr, weil es ist Liebe. Amen. Du wirst, du wirst. Ich habe es schon erwähnt, Gott, Jesus Christus, hat seine Mission in die Hand der Kirche gelegt. Und die Kirche bist du. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind sein Maul. Gott hat dich auserwählt als sein Werkzeug. Das steht in Johannes 15, 16. Nicht du hast Gott auserwählt, nicht du hast Jesus auserwählt, sondern er hat dich auserwählt. Er hat gesagt, dich nehme ich und dich nehme ich und dich nehme ich und dich brauche ich, auf dich baue ich, auf dich habe ich nicht verzichtet, dich habe ich extra für das gemacht, dir habe ich diese Gabe gegeben, dir habe ich das gegeben. Gott ist angewiesen auf uns. Gott ist angewiesen auf uns. Nicht aus Schwachheit, sondern aus Liebe. Aus Liebe hat er das Schicksal, sein eigenes, in deine Hand gelegt. Es gibt so Situationen, wo man sein Schicksal in die Hand der Kinder legt und ihnen etwas anvertraut. Und sie könnten totalen Unfug treiben. Aber man macht es aus Liebe, aus Vertrauen. Und Gott hat das Schicksal von dieser Welt in deine Hand gelegt, aus Liebe und aus Vertrauen. Verstehst du? Das ist die Botschaft. Und wenn diese Botschaft ankommt, bist du ein verwandelter Mensch. Und durch dich werden Zeichen und Wunder geschehen, und du wirst die gleiche und grössere Werk tun wie Jesus Christus. Das hat er verheißen. Weil die Liebe von Gott angekommen ist. Halleluja! Ich schaue auf eine Schar von Jüngern, potenzielle Christusse. Und Gott will alle Kraft auf dich geben, wenn das erste Gebot bei dir wichtig wird. Weil er hat niemand anders. Ich möchte jetzt drei Punkte von dieser Liebe ein bisschen genauer anschauen. Dafür schlagen wir auf den Römer, Kapitel 5, Römer. Der Römerbrief. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, der Herr, für uns tat. Jesus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden, und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ist ein schwieriger Text, oder, wenn man ihn so hört. Und wenn ich das denkt euch ein bisschen so heute Morgen vor, habe ich gedacht, hey, der eine wird es einfach vor den Augen flimmern, wenn sie das hören. So Fachwörter wie Glauben, Gnade, Liebe, Christus, Gott, Frieden, Problem, Sorge, Geduld, Erlösung, Zuversicht und alles tack zusammengemischt, tack, bumm, paff. Aber für die einen ist es auch, sind es von den schönsten Wörtern, die es überhaupt gibt. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind. Da du den Glauben vor Gott für gerecht erklärt worden bist. Der Satz macht für dich nur Sinn, wenn du erkannt hast, eines Tages, dass du vor Gott ungerecht bist, oder? Und wenn du erkannt hast, dass du in Gottes Augen ungerecht bist und es tatsächlich wahr ist, dass du das Ziel verfehlst mit deinem Leben, dann ist der Satz für dich Balsam. Da ich nun durch den Glauben für Gott als gerecht erklärt worden bin, habe ich Frieden mit Gott. Es kommt immer darauf an, was du für einen Hintergrund hast. Wenn die Frage von der Gerechtigkeit für dich kein Thema ist und du findest, ich bin eh der Beste und im Vergleich zu den anderen, ha, dann flimmert es und der Satz geht bei dir vorbei. Wenn du aber eines Tages die Gnade gehabt hast, das Privileg, dass deine inneren Augen aufgegangen sind und du hast ein bisschen von dem Licht von Gott gesehen und du hast angefangen zu blinzeln und du hast dich im Licht von Gott gesehen und du hast erkannt, dass du im Vergleich zu der Liebe von Gott und zum Plan, den er für dein Leben hat, total versagt hast und eine Erlösung brauchst, ist so ein Satz für dich Balsam. Verstehst du den Unterschied? Ich weiss nicht, wo du stehst. Aber ich kann dir sagen, die Liebe von Gott, um die zu erfassen, braucht man ein ganzes bestimmtes Gerätchen. Und das Gerätchen hat jeder von euch bekommen. Das ist fest in dir einbauen. Die Bibel sagt sogar, Gott hat jedem Menschen ein Stück Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Das ist wie ein Messgerät. Ein Stück Ewigkeit ist in deinem Herz. Und sobald du Ewigkeit entdecken tust, etwas, das die Qualität der Ewigkeit hat, fängt die Ewigkeit in dir an zu reagieren. Ob du Nachfolger bist von Jesus oder nicht. Beispiel, du bist alleine auf einem Berg, sternenklare Nacht und du schaust in den Himmel und du siehst alle Sterne. Möglicherweise bist du noch ein Stadtmensch und hast bis jetzt eigentlich eher Smog gesehen. Und du schaust in die Sterne und in dem Moment reagiert die Ewigkeit in dir und du bist überwältigt von einem Gefühl und dir kommt der Gedanke, es wird wahrscheinlich etwas geben, das grösser ist als der Mensch. Wenn das Instrument in dir rein, die Bibel sagt dem Herzensaugen, anfangen schärfer zu sehen, dann wirst du nach und nach erkennen, dass das Evangelium und die Geschichte mit Jesus Christus, dass Gott Mensch geworden ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, was für die meisten blanker Unsinn ist, wird für dich eine Kraft auslösen und es wird in dir etwas bewegen, was so kostbar ist, dass dir kein Mensch das rauben kann. Die Bibel redet von Erkenntnis. Und genau diese Erkenntnis kann kein Mensch machen. Die kann ich heute Morgen nicht machen, für dich. Aber ich weiss, Gott will sie dir anbieten. Aber nach dieser Erkenntnis sollen wir streben, dass wir die göttlichen Sachen anfangen zu verstehen. Und dann macht so ein Text total Sinn. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu sein. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Nochmal, die Ziele können dir extrem viel bedeuten, wenn du sie liest zu Hause, oder sie können dir auch gar nichts bedeuten. Ich will den Vergleich hineinbringen von dem Bärli, jahrelang kennt, junge Mann, junge Frau, kennen sich jahrelang. Sind im gleichen Club, haben die gleichen Aktivitäten, sitzen oft nebeneinander und sind einfach Kollegen. Und eines schönen Frühlingsmorgen, klack, bang, bumm, schauen sie sich mit anderen Augen an, sind verliebt. Was ist passiert? Der gleiche Mensch. Äusserlich hat sich überhaupt nichts geändert. Aber der Mann sieht die Frau total anders, kommt Schweisshändchen über, wird nervös. Bei dieser Person, die er schon 10 Jahre kennt, weiss ich nicht mehr, was zu sagen. Ihr passiert genau das Gleiche. Sie fängt sich an, noch schöner zu machen. Investiert noch mehr Zeit und Geld. Und es kommt voll an. Und die beiden sehen sich mit totalem veränderten Blick. Was ist passiert? Die Liebe ist reingekommen. Siehst du, genau das ist bei mir passiert, wo Gottes Liebe in mein Herz hineingekommen ist. Ich habe die Bibel mit anderen Augen gesehen. Ich habe die Aussagen von Jesus Christus anders gelesen. Es hat bei mir völlig ein anderes Gewicht. Weil ich ihn liebe. Weil ich ihn liebe. Das ist meine Frage an dich. Ist die Liebe von Gott in deinem Herzen angekommen? Hast du dir Liebe Raum gegeben? Bist du verliebt in Jesus? Wenn ja, lass dieser Liebe Raum. Folg dieser Stimme von Gott in deinem Herzen. Weil das ist das Übernatürlichste, was dir passieren kann. Dass du, Mensch, Gottes Liebe kannst erfassen und erwidern. Und es ist dir eine ewige Kraftquelle. Es ist dir eine ewige Zuversicht. Und alles andere ist nicht mehr du sollst, sondern es ist einfach nur du wirst. Ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Die Liebe von Gott zeigt sich in deiner persönlichen Erfahrung. Und die Liebe von Gott ist ausgossen in dein Herz. Der zweite Punkt. Ich lese da weiter. Die Liebe von Gott zeigt sich darin, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir noch der Sünde hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Er sagt da, dass Christus gekommen ist und sein Leben gelassen hat für dich ganz persönlich. Und du musst, damit du die Stelle richtig kannst verstehen, nicht die Menschheit sehen, sondern alleine deinen Namen. Weil Jesus Christus wäre für dich alleine gekommen. Er hat nicht gerechnet, okay, jetzt haben wir auf der Welt, okay, jetzt haben wir 5 Millionen Einwohner im Jahr 0. Sie sagen ja dein Jahr 0, 5 Millionen. Das will sich dann jemand lohnen, zum kommen. Für 5 Millionen will sich das, glaube ich, lohnen. Ich komme. Er wäre für einen gekommen. Er ist für einen gekommen. Er ist für dich gekommen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo du von Tuten und Blasen noch keine Ahnung gehabt hast. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Liebe Freunde, ich kann es nur noch einmal sagen. Gott ist verliebt in dich. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte dich haben. Es ist die Wahrheit, die so schwer zu fassen ist für uns Menschen. Es ist mir wie wenn sie abperlen würde. An einer Seele, die die Tatsache nicht mehr sich vor Augen führen kann. Aber Jesus ist verliebt in dich. Er hat sein Leben gelassen für dich. Er hat sich für dich vor den Zug geworfen, wenn du das besser verstehst. Es ist noch schlimmer, er hat sich kreuzigen lassen. Er ist für dich auf den Elektrostuhl gesessen. Er ist für dich geköpft worden. Er liebt dich. Und er hat gewusst, wenn es nicht er auf sich nimmt, wirst du auf dich nehmen. Er hat gewusst, wenn nicht er ans Kreuz geht, wirst du den Lohn für dein Leben, für deine Taten übernehmen. Er liebt dich. Er liebt dich. Halleluja. Liebeskummer habe ich schon erwähnt. Hat jemand von euch schon mal Liebeskummer gehabt? Ich habe auch schon gehabt. Unerklärlich. Zweimal in meinem Leben. Ich bin nicht so der Emotionale. Aber einmal war es so schlimm gewesen. Dann habe ich gezittert. Ich habe gezittert. Ich konnte kaum mehr Zucker in den Kaffee tun. Das war total schräg. Und vergeben, aber gleich. Liebeskummer. Ihr wisst, von was ich rede. Hast du dir schon mal überlegt, warum der Mensch Liebeskummer haben kann? Es ist ganz einfach. Wir sind geschaffen im Ebenbild von Gott. Du bist ein Ebenbild von Gott. Du bist ein Fingerabdruck von Gott. Wenn du Liebeskummer haben kannst, kann Gott auch Liebeskummer haben. Und um wen wird er sich echt kümmern? Um dich. Gott liebt dich. Er ist verliebt in dich. Und wenn du dir das nicht kannst glauben, dass Gott Liebeskummer hat, und dann kommst du noch in die Idee und sagst, ja gut, wie viele Milliarden Menschen haben wir momentan auf dem Planeten und wie viele haben schon gelebt? Es kann doch nicht sein, dass er in Jahre verliebt ist. Was erzählt er auch? Falls du das denkst, frag Eltern von mehreren Kindern, zum Beispiel mich. Und frag, welches Kind liebst du am meisten? Und das ist die Frage, die du mich am meisten könntest unter Druck setzen. Wenn du jetzt wirklich eine relevante, ich könnte es dir nicht sagen. Und ich sage, ich behaupte mal, keine guten Eltern können dir sagen, welches Kind am meisten liebt. Und Gott ist noch viel grösser. Und er kann dir auch nicht sagen, wer dich am meisten liebt. Wir sind Kinder von Gott und er ist der gute Vater. Und er liebt jeden Mensch individuell. Wie ich, schwacher Mensch mit 3 Kindern, meine Kinder, individuell, einzeln, mit der Premium Best Father Love, die es je gegeben hat, kann ich ihnen geben. Also je gegeben hat. Also, bei mir. Das ist ja schon noch derjenige, der noch besser liebt. Schon klar. Aber der Vater im Himmel liebt dich. Und er ist verliebt in dich. Letzter Punkt. Ich habe euch jetzt richtig eingeweicht mit dieser Liebe von Gott. Ich habe euch erklärt, dass das A und so ist vom Leben. Und dass eigentlich, was du immer machst in deinem Leben, wenn nicht die Liebe von Gott vorausgeht, ehrlich gesagt, unter uns, es ist sinnlos. Es wird vorbeigehen. Du wirst es nicht mehr finden. Du bist vielleicht im Moment stolz auf sieben oder das, aber du wirst es nicht mehr haben. Du wirst gemessen werden an der Liebe, die du hast zu Gott. Weißt du warum? Weil das der erste Dominostein ist. Und wenn du den ersten Dominostein anstossest, hast du alle. Wenn du irgendetwas anderes zuerst liebst, dann gehst du vielleicht irgendwo beim drittletzten Dominostein rein und dann, schau, er ist umgekehrt. Klack, klack. Wow, so cool mein Leben. Da kommt irgendein Kind, ein kleines Kind, gar nicht erfolgreich im Leben, aber voller Liebe für den Vater im Himmel. Und im Vergleich dazu, erster Dominostein. Tack. Und dann die ganze Halle. Das ganze Kunstwerk. Nicht durch Tat, sondern durch die Liebe. Das ist das Wichtigste. Dann habe ich dir erklärt, dass Gott dich zuerst geliebt hat und dass die Liebe von Gott ausgegossen ist in dein Herz. Und jetzt steht wahrscheinlich die Frage im Raum, wenn du das alles verstanden hast, gibt es irgendetwas, was du kannst tun, um in dieser Liebe zu wachsen? Wer nimmt das Wunder? Muss ich jetzt einfach warten, bis ich in eine rosa-rote Wolke hineinlaufe und klack, bin ich verliebt in Gott? Gibt es irgendetwas, was du machen kannst? Wir schlagen auf Offenbarung 2,4. Da gibt es Botschaften an verschiedene Gemeinden, an 7 Gemeinden. Und eine Botschaft geht an die Gemeinde in Ephesus. Und da geht es genau um das Thema. Er sagt da, ich weiß alles, was du tust. Gott spricht da zu Nachfolgern von Jesus Christus, möglicherweise zu dir. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst, dass jene geprüft, die sich als Apostel ausgegeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Was für Charakterzüge. Ich weiß alles, was du tust. Gott weiß alles, was du tust für ihn. Er weiß, was du tust für ihn. Er sieht dein Bemühen und Gott sieht dein geduldige Warten. Gott weiß es, wie du dich ihm hingibst. Er weiß es, dass du das Böse nicht ertragen kannst und dass du kannst unterscheiden zwischen Gut und Böse und dass du dich fürs Gute entscheidest. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Gott weiß, dass du gelitten hast für ihn. Und ich habe gerade am Mittwoch einen Mann kennengelernt bei uns in der Region, der mir erzählt hat, wie er den Job verloren hat, weil er Christ ist. Das war ein Manager. Und irgendwie und irgendwo, er hat das erlitten. Und das ist nur etwas. Und ich weiss, viele von uns erleiden Not, die sie nicht hätten, wenn sie Gott würden abschwören würden. Wie sie anders würden leben. Wie sie andere Maßstäbe würden haben. Und Gott sieht, dass du das für Jesus leidest. Oder du lebst am Limit von deinen finanziellen Möglichkeiten und gibst viel Geld weg an Menschen, die es brauchen können, die in Not sind, um das Reich Gottes zu bauen oder zum Arme ernähren. Gott weiß, dass du für ihn leidest. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Das ist Kritik, die Gott bringt. Ich sehe alles, was du machst. Ich sehe, wie du dich hingibst. Ich sehe, wie du leiden tust. Ich sehe, wie du verzichten tust. Aber etwas fehlt. Die erste Liebe sehe ich nicht mehr bei dir. Und dann sagt er, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Und wisst ihr, das Wort, das da steht im griechischen Text für Erste, das ist ein Wort, das ihr alle kennt. Dort steht Protos. Und Protos steht wirklich für den Ersten auf dem Platz, für den Ersten auf der Liste, für den Ersten, der eintrifft, für eine Erstmaligkeit. Einfach fürs Erste, ohne Konkurrenz. Protos, Agape. Eine Liebe, die sich selber verschenkt. Und er sagt, du hast die einmalige, den ersten einmaligsten Platz, den es nur einmal gibt in deinem Leben, hast du weggegeben. Und er gehört nicht mehr mir. Und das habe ich gegen dich. Und darum sind all deine Bemühungen umsonst. Du kannst gehen und leiden und rennen und schwitzen und du auch machen und predigen, wie du willst. Es hat nur einen Sinn, wenn ich den einmaligen ersten Platz bei dir wieder habe. Protos. Verstehst du, von was ich rede? Sag mal mit mir. Protos. Protos. Nochmal. Protos. Sag's nochmal mit mir. Protos. Es gibt nur ein Prototyp. Und es gibt nur ein Protos-Liebe in deinem Leben. Und die gehört Jesus. Und das kritisiert er. Und ich weiss nicht, für wen das zutrifft. Mich hat es angesprochen. Aber wenn das dich anspricht, wenn dich das betrifft, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Es gibt einen Ausweg. Jesus gibt ihnen einen Rat. Er sagt, kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter der Gemeinde wegnehmen. Er sagt, ist ernst. Er sagt da, auch in einer anderen Übersetzung, komm zu mir zurück und tue wieder die Werke, die du am Anfang gemacht hast. Und das ist eigentlich der Link, der ganz praktische Link von heute Morgen. Ich möchte wachsen in der Liebe von Gott. Ich weiss es. Und ihr müsst auch keine Angst haben, ob ihr jetzt den Protos habt oder nicht. Ihr spürt sie euch im Herz. Weil Gott ist so verliebt in dich. Und wenn du ihm den ersten Platz gibst, dann spürst du seine Nähe und wirklich, sagen wir mal, seine Liebkosungen. Und du spürst sein Well done, sein Gut gemacht, jeden Tag. Und du denkst, ist das möglich, dass ich, je mehr du Gott liebst, desto sündiger fühlst du dich und desto mehr weisst aber auch, dass es vergeben ist. Und warum ich? Warum hat er sich in mich verliebt? Und du kommst in eine Aufwärtsspirale von Liebe und du bist einfach total verliebt. Und wenn du es nicht vorstellen kannst, vielleicht bist du mal verliebt gewesen oder bist verliebt und du denkst, warum hat sie mich ausgewählt? Sie kennt ja meine Schwächen. Danito, die Geschichte noch. Meine Frau, bald hat sie herausgefunden, wer ich eigentlich wirklich bin. Bald hat sie es herausgefunden. Ich habe so einen schwierigen Charakter. Und ich bin so froh, bin ich in Gottes Hand und ihr auch. Weil, zum Beispiel, das ist ja schon 15 Jahre seither. Ich laufe über den Fußgängerstreifen. Christ, logischerweise, voll am Evangelisieren, überall von Jesus am Erzählen. Ich laufe über den Fußgängerstreifen. Ein Auto hält nicht an. Bang! In den Reifen reingekinkt. Kommt mir in den Sinn, hey, hallo. Und da nicht daneben dran. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber das war mein Problem, Ungeduld. Ich habe dem eins in den Reifen reingekinkt. Und dann nicht da. Und ich dachte, oh nein, jetzt weiss ich, wie es ist. Es geht weiter. Ich bin am Limitplatz im Tram, in einem Bus, und ich habe nie gelöst. Ich bin immer schwarz gefahren. Es hat ein Moment gebraucht, jetzt zahle ich alles. Alles. Auch wenn ich es nicht mal brauche. Es kommt ein Kontrolleur auf mich zu und ertappt mich. Und wie es so ist, wenn man sich ertappt fühlt und ein bisschen unreif ist, fängt man sich an zu wehren. Die reiferen Leute sagen dann, ja, du hast eigentlich recht und da hast du noch das Trinkgeld. Und die unreiferen Leute reagieren wie ich und sagen, hast du eigentlich nichts gescheit, dass du den ganzen Tag in den Trams rumstrielen und schauen, ob die Leute nicht zahlen? Und ich habe den voll fertig gemacht. Und dann habe ich das Mikrofon und gesagt, wenn jetzt noch ein Wort sagst, rühre ich dein Funkgerät über den Limmenplatz. Dann kommt mir in den Sinn, oh, und Anita? Ich frisch verliebt, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, ich weiß es nicht. Und wisst ihr, was Anita gemacht hat? Sie war nicht mehr rum. Und ich stehe da im begossenen Pudel. Ich steige aus dem Tram aus und sehe Anita 25 Meter abseits stehen. Der Dings läuft davon. Sie kommt auf mich zu und sagt, Hans-Jörg, du bist schon eine Arme, dass du dich so hast aufregen. Das ist die Liebe von Gott. Und so denkt er über uns. Wir haben dann gebeten, dass wir den Abend wieder treffen. Und wir haben dann am Abend getroffen, wieder im Tram. Und können entschuldigen. Dann hat er gesagt, sie, das ist nicht so schlimm, das erlebe ich täglich. Gut, okay, super. Protos. Wenn ich wachsen will in der Liebe zu Jesus Christus, habe ich mich entschieden, auch wo Gott zu mir geredet hat, in dem, dass ich wieder die Werke tue von der Liebe. In dem, dass ich handle in der Liebe von Gott, was ich schon erkenne. Menschen gegenüber. Aber auch Zeit verbringen mit Jesus Christus. Zurückgehen in die Nähe von Jesus Christus. Ich möchte, dass du die Welt siehst, voller Möglichkeiten, die Liebe von Gott können auszuleben und zu manifestieren. Ich sage das nochmal. Ich möchte, dass du die Welt siehst, ab jetzt, ab dem Moment, wenn wir nachher zusammen zu Mittag essen, wenn du am Ende arbeiten. Es ist voller Möglichkeiten, um die Liebe von Gott zu platzieren, überall. Je näher du bei Jesus Christus bist und seine Zeit mit ihm verbringst, desto mehr fährt das auf dich ab. Und dann haben wir den Protos wieder in unserem Leben. Und liebe Leute, es ist so cool, dass wir einfach die Botschaft jetzt morgen können hören vom Protos, von dieser Premium Love. Keiner von uns kann es machen. Aber wir können uns Gott angeben und sagen, Herr, jetzt habe ich es erkannt. Ich will wieder die erste Liebe dir geben und ich will dir als Werkzeug zur Verfügung stehen. Und das wollen wir jetzt auch in dieser Anbetungszeit machen. Wir wollen uns einfach Gott angeben, uns ihm ausgiessen. Hey, und ich warte auf den Moment, wie eine Masse von Menschen einfach in dieser Qualität lebt und der Protos in unserem Leben ist. Das wird so anziehend werden. Und so viele Menschen werden gerettet werden, weil sie endlich etwas von dieser Gnade von Jesus anlangen können, nämlich in dir. Amen! Es soll so sein. Hey Jesus, wir danken dir, dass du so nah bist. Obwohl du so weit weg bist, bist du uns nahe geworden, hast uns besucht. Ich danke, dass deine Liebe allen Menschen gilt, klein und gross, auf jedem Kontinent, zu jeder Zeit. Und ich sprich die Wahrheit aus, Gott ist verliebt in dich. Und er hat dich zuerst geliebt. Und er hat alles gemacht, was in seiner Möglichkeit war, um dich zu gewinnen. Er liebt dich. Ich lege die Liebe auf dich im Namen Jesus. Möge der Heilige Geist das weiterentwickeln in unseren Herzen. Möge er weiter zu uns reden. Und möge eine Schar von Menschen aufstehen, die die Protos-Liebe lebt. Halleluja. Amen.